Abstimmung über Mindestdauer des Mutterschaftsurlaubs in der EU. 14 Wochen wurde dem Mutterschaftsurlaub in Deutschland, Malta und Schweden eingeräumt. Diese drei Länder bilden im EU-Vergleich somit die Schlusslichter. Spitzenreiter ist die Slowakei mit der doppelten Anzahl an Wochen, also 28 Wochen Mutterschaftsurlaub. Die Regelungen zum Mutterschaftsurlaub in der EU sind in jedem Land sehr individuell und nach eigenen Richtlinien festgelegt. So bekommen die einen Mütter ihren vollen Lohn weitergezahlt, während andere nur einen Teil ausgezahlt bekommen. Der Prozentsatz schwankt zwischen 55% und 90% des Bruttolohns. Im EU-Parlament wird deswegen darüber abgestimmt, wie die Rechte der Frauen gewahrt werden können und auch eine Gleichberechtigung des Mannes realisiert werden könnte. Angestrebt wird deswegen, den Mutterschaftsurlaub von 14 auf 20 Wochen zu erhöhen, den vollen Lohn auszuzahlen und mindestens 2 Wochen bezahlten Vaterschaftsurlaub durchzusetzen. Wie die Abstimmung ausgeht, wird Fokus Europa berichten.
Die steigende Armut in Europa steht in einem starken Kontrast zu den 8 globalen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen, den sogenannten Millenniums-Entwicklungszielen. Da nur noch 4 Jahre bleiben, bis Ziele wie ökologische Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter oder Armutsminderung erreicht werden sollen, machen in diesem Jahr vermehrt Politikerinnen der unterschiedlichen politischen Richtungen auf ein strategischeres Zuarbeiten zu den Zielen hin aufmerksam. So war für den Monat Oktober als Ehrengast der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon geladen. Er sprach gestern in Straßburg unter anderem über die Notwendigkeit, gemeinsam gegen die Verbreitung von Armut und Hunger in der Welt zu kämpfen.
We have made the significant progress in fighting against the extreme poverty. But because of the financial crisis which have hit us, we have been seeing some less progress. Now, with the very successful MDG summit meeting in September, which I convened in New York, the leaders have renewed their commitment. I believe that with the strong political leadership role and good policies by the countries concerned, particularly developing countries, with adequate financial resource support, we can make it happen.
Die Erreichung der Millenniumsziele wird auch im EU-Parlament ernst genommen und die linke Abgeordnete Hilda Figueiredo stellte als eine mögliche Grundidee die Umsetzung eines weltweiten Mindestlohns vor, in dem die untere Schwelle sich etwa auf dem Niveau von 60% des nationalen Durchschnittseinkommens bewegen soll. Liberale, konservative und sozialdemokratische Lager begrüßen dieses Konzept bisher nicht.
Die irische Regierung hat Angst, dass die Bevölkerung durch eine Abstimmung über Lissabon 3 ihnen den Finger zeigt, indem die Wählerinnen sich entscheiden, eine mögliche Abstimmung zur Abstrafung der Regierung zu benutzen, ungeachtet, was der Grund auf dem Wahlzettel ist. Die politische Klasse Irlands hatte gehofft, mit den 2 Abstimmungen über den Lissabon-Vertrag für ein bis 2 Jahrzehnte keine basisdemokratischen Abstimmungen durchführen zu müssen. Auslöser für diese Debatte sind Merkel und Sarkozy, die sich einig sind, dass eine Änderung des Lissabon-Vertrags vorgenommen werden sollte. Die Änderung soll künftig erlauben, dass dauerhaften Defizitsündern das Stimmrecht entzogen wird und bankrotte Staaten in eine geordnete Insolvenz geführt werden. Diese Abstimmung bedürfte eines Referendums von Seiten Irlands.
Kann Europa akzeptieren, dass es sich von einem Auswandererkontinent in einen Einwandererkontinent wandelt? Das populistische konservative Lager in Deutschland scheinbar nicht, kreidet der liberale Teil Spaniens an. Überalterung, keine ökonomischen Dynamiken, keine jüngeren Generationen, welche die Konjunktur ankurbeln, Steuern zahlen und in die Rentenkassen einzahlen, werden als negative Belastungen genannt. Quantitative und qualitative gute wie scheinbar schlechte Gründe geben sich die Hand um die Debatte der Multikulturalität in Europa. Doch wann aufgehört wird, die Gesellschaft nur mathematisch zu betrachten und von Teilmengen, Schnittmengen oder gar ungleichen Menschen zu sprechen, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Um als Flüchtlinge anerkannt zu werden, sind 25 iranische Asylsuchende in Griechenland in den Hungerstreik getreten. 7 Beteiligte nähten sich ihre Münder zu. Erst kürzlich hatte das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, UNHCR, die griechischen Behörden für die nachlässige Bearbeitung von Asylanträgen kritisiert. Besorgt hatten sich die UN auch über die verschlechterte Lage in einigen Internierungslagern an der griechisch-türkischen Grenze gezeigt. Die griechische Regierung hatte versprochen, das Asylverfahren zu überarbeiten, verwies aber darauf, dass die Behörden überfordert seien durch den Zustrom an illegalen Immigranten, die von der Türkei in die EU gelangen wollten. Ende August hatte die griechische Regierung 600 streikenden Flüchtlingen aus dem Iran Asyl gewährt. Sie hatten vor dem Flüchtlingsbüro der Vereinten Nationen in Athen kampiert und erklärt, ihre Asylanträge seien 9 Jahre lang nicht bearbeitet worden.
Die großen deutschen Stromkonzerne haben trotz der Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr hohe Gewinne eingefahren. Das geht aus einer Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlands hervor, die im Auftrag von Bündnis 90 Die Grünen erstellt wurde. Der Studie zufolge summierte sich der Profit der 3 Konzerne E.ON, RWE und EnBW allein 2009 auf 23 Milliarden Euro. Allein im ersten Halbjahr 2010 hätten die Unternehmen 15 Milliarden Euro Gewinn erzielt. RWE, dass die Gewinne der Stromerzeugung getrennt berechnet, erreiche eine Rendite auf das eingesetzte Kapital von 26,6%. Zusätzlich könnten die 3 Energiekonzerne durch die von der Bundesregierung geplante Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke mit Einnahmen von 70 Milliarden Euro rechnen. Grünen Bundestagsfraktionschef Jürgen Trittin und seine Stellvertreterin Bärbel Höhn sagten der Frankfurter Rundschau, die astronomischen Kapitalrenditen könnten nur mit mangelndem Wettbewerb erklärt werden. Die Gewinne durch die Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke sei ein in der deutschen Wirtschaftsgeschichte einmaliges Geschenk.